One Water, der EcoPlus Podcast mit Ursula Strauß.
One Water. Wasser ist Leben. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bei unserer nächsten Folge von One Water, dem Podcast über Wassergesundheit, alles zum Thema Wasser, wo wir jedes Mal spannende WissenschaftlerInnen einladen. Und heute darf ich im Studio begrüßen Diplom-Ingenieur Dr. Gunther Liebhardt. Und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Wir werden heute über ein Thema sprechen im Zusammenhang mit Wasser, das die meisten im Alltag mitkriegen, wenn sie kochen, Nudelwasser aufsetzen oder duschen und es sind große Temperaturunterschiede und es bilden sich so Tröpfchen. Und wir reden heute über die Verdunstung. Sehr spannendes Thema. Ich frage mich, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Was hat dich daran gereizt und interessiert, lieber Gunther?
Das Thema Verdunstung, das betrifft eigentlich jeden. Sehr interessantes Thema. Man schwitzt ja, also ich schwitze vielleicht mehr als andere.
Ich schwitze auch.
Ja. Ich bin jetzt nervös, also ja. Aber das ist eigentlich nicht der Grund. Es war mehr zufällig. Auf der Uni war ein Projekt ausgeschrieben, ein EU-Projekt, das sich mit Wasserknappheit beschäftigt hat. Und die Verdunstung, die ist ein ganz wichtiger Prozess. Die gehört zum Wasserhaushalt, also, und auch zum Energiehaushalt und verbindet diese zwei Haushalte, diese Kreisläufe, weil es eben ein thermodynamischer Prozess ist. Und die Verdunstung, da können wir sehr viel eingreifen. Und ich habe mir gedacht, wir haben Institut, wir können uns sehr gut mit Isotopen aus. Es gibt eine Methode, wie man diese benutzen kann, um die Verdunstung zu berechnen. Und damit können wir eigentlich sehr gut die Wasserknappheit bearbeiten oder der entgegenwirken.
Fantastisch. Klingt schon mal sehr gut. Isotope. Erkläre bitte, was sind Isotope?
Wir beschäftigen uns am Institut hauptsächlich mit Wasserisotopen. Man spricht davon Atomen, die eine unterschiedliche Anzahl an Neutronen hat. Und je nachdem, was das Wasser, die einzelnen Moleküle für eine Geschichte haben, dementsprechend haben sie eine unterschiedliche Signatur, eine unterschiedliche Anzahl Neutronen, eine unterschiedliche Isotopenzahl. Und die hilft uns, wenn wir den Weg des Wassers nachvollziehen wollen, also sowohl im Boden als auch in der Luft vom Regenwasser. Also wir können ungefähr oder nachvollziehen, wann der Niederschlag gefallen ist und wo der herkommt.
Spannend. Wasser hat auch eine Geschichte, genauso wie wir Menschen. Alles, was auf dieser Welt sich bewegt und lebt, hat eine Geschichte. So auch das Wasser. Wir reden ja ganz viel in diesem Podcast auch über die Klimakrise, über die zunehmende Erderwärmung. Mhm. Wie können wir uns das vorstellen? Was ist da euer Forschungsgebiet oder wie könnt ihr konkret mit Verdunstung oder die Verdunstung eindämmen oder Verdunstung nutzen? So, lass es uns so sagen.
Wir können sie eindämmen und nutzen, ja. Wir am Institut für Kulturtechnik am Bundesamt für Wasserwirtschaft, wir beschäftigen uns natürlich sehr stark mit dem Bodenwasserhaushalt. Mhm. Das Wasser, da gibt es einen Niederschlag, es rinnt ab, es infiltriert in den Boden und so weiter. Und in den Prozess der Verdunstung können wir sehr, sehr stark eingreifen, stärker als in die anderen Prozesse. Also ob es verdunstet, hängt sehr stark von der Bodenoberfläche ab. Mhm. Und Wir beschäftigen uns stark.
Ich darf noch einmal ganz kurz einhaken. Der Niederschlag fällt auf den Boden. Ja. Wenn der Boden hart ist, wird das Wasser eher verdunsten, als wenn der Boden locker ist und einsickern kann. Richtig?
Ja, kann man so sagen. Wir wollen ja das Wasser möglichst pflanzenverfügbar haben. Mhm. Und unser Ziel wäre es, dass das Wasser dann möglichst gut infiltriert. Also wenn wir einen Boden mit guter Bodenstruktur haben und eine sehr raue Oberfläche, wenn da etwas wächst, wenn da Pflanzenreste stehen, dann ist die Infiltrationskapazität meistens besser. Und wir haben nicht den Fall, dass das Wasser, das Niederschlagswasser gleich oberflächlich abfließt.
Und uns quasi dann nicht mehr nutzt, ne?
Wir nicht wollen mehr ja das zur Wasser, Verfügung steht, ja.
Wir wollen das Wasser ja als Nahrung für die Pflanzen und auch Tiere, die genau, im Boden leben.
Genau, genau.
Und wir wollen lockere Böden, die guten Ertrag bringen. Und wenn der Boden nicht gut infiltriert, also heißt Wasser aufnehmen kann, wird es verdunsten, ja, und ist dadurch für uns nicht mehr nutzbar. Ja, wie verhindert ihr das jetzt aber?
Ja, also infiltriert und dann auch Wasser halten kann. Wie wir das verhindern? Es gibt von der FAO gibt es da Richtlinien, die die konservierende Landwirtschaft beschreiben. Und das sind eigentlich drei Hauptpunkte, die da beachtet werden müssen. der am meisten die Verdunstung betrifft, ist die Oberflächengestaltung. Dass man schaut, dass man den Boden über eine große Zeit, über das Jahr hin bedeckt hält. Mhm. Also dass man Zwischenfrüchte zum Beispiel anbaut. Oder dass
du sprichst jetzt auch, entschuldige, von Ackerflächen, nehme ich an.
Wir beschäftigen uns natürlich sehr stark mit dem
Ackerbau. Mit der landwirtschaftlichen Nutzung.
Der Landwirtschaft. Ja. Auch mit anderen Projekten. Also wir haben ein Projekt, das jetzt startet am Neusiedlersee. Mhm. Aber jetzt im Pflanzenbau, in der Landwirtschaft, geht es eben darum, dass man den Boden bedeckt. Der Niederschlag, der hat ja auch eine Energie. Und wenn der aufprallt auf dem Boden, dann werden die Bodenaggregate zerschlagen. Mhm. Der Boden versiegelt vielleicht. Und das Wasser fließt eben eher oberflächlich ab oder es kommt überhaupt im schlimmeren Fall noch zur Erosion. Und wenn da eine Pflanze ist, die das gleich abpuffert, dann ist der Boden darunter geschützt. Er ist auch geschützt vor der direkten Sonneneinstrahlung. Mhm. Also er heizt sich nicht auf, wie du vorher gesagt hast. Die Bodentiere, Bodenlebewesen haben ein angenehmeres Lebensumfeld.
Dasein,
ja, genau. Also die Oberflächengestaltung ist sehr wichtig. Die anderen zwei Punkte, die da empfohlen werden, ist ein Eingriff in den Boden, dass der Boden möglichst unberührt bleibt. Und eine Pflanzenabfolge, also dass nicht immer jedes Jahr Mais gepflanzt wird zum Beispiel.
Ja, gut. Und da gibt es, nehme ich an, Zusammenarbeiten mit dem Ministerium für Agrarwissenschaft, mit den Bauern. Habt ihr direkten Kontakt zu Landwirtinnen und Landwirten?
Ja, es wird eigentlich sehr großer Wert darauf gelegt, weil ich meine,
die werden ja auch Interesse daran haben, dass ihr Boden gesund ist, ne?
Erstens das. Das ist ja ihr Kapital, ihre Ressource, auf das sie aufpassen müssen, um einen guten Boden aufzubauen. Das dauert sehr lange und man muss sehr viel Fachwissen haben und sehr behutsam vorgehen. Einen Boden zu zerstören geht leider sehr schnell. Mhm. Und deswegen ist das eigentlich im ureigensten Interesse der Landwirtinnen und Landwirte. Bei uns hat jetzt zum Beispiel ein EU-Projekt geendet, bei dem ganz der Fokus war ganz stark, dass wir mit den Landwirten und Landwirtinnen zusammenarbeiten, dass die bei allen Werkzeugen, die wir entwickeln oder bei allen Systemen, die wir entwickeln, dass die da immer Einfluss haben, dass die ihr Feedback geben können, dass die das mitgestalten. Weil wenn jetzt Wissenschaftler aus dem Elfenbeinturm etwas vorschlagen, kann das zwar gescheit sein oder auch gut oder auch nicht, aber es wird vielleicht nicht
umgesetzt im Alltag.
In der Praxis. Ja. Und wir haben das sehr stark gesehen, wenn wir Feldtage hatten, wenn wir was präsentieren, wird das natürlich erfreulicherweise auch sehr positiv aufgenommen.
Ja, Gott sei Dank, weil ihr macht das ja mit Köpfchen und nicht ohne Grund. Ne? Ihr versucht ja Probleme zu lösen und helfend anzubieten, wie man irgendwie versuchen kann, den Boden so gesund und so durchlässig wie möglich zu erhalten. Das ist ja eigentlich unablässig. Ich habe eine Frage zu dieser Verdunstung noch. Also das ist wahrscheinlich eine Milchmädchenfrage, aber Verdunstung bei unserem Körper, wenn wir schwitzen zum Beispiel, ist ja eigentlich ein kühlender Vorgang. Mhm. Ist es beim Boden auch so? Also wenn das Wasser, das nicht infiltriert, also nicht vom Boden aufgenommen wird, zu schnell verdunstet, führt das dann zu einer kühleren Oberfläche?
Das ist eigentlich eine kluge Frage. Wir verwenden oft den Begriff Evapotranspiration. Der ist sehr angenehm, weil er eigentlich beinhaltet, dass Evaporation stattfindet und Transpiration.
Aha,
und die Evaporation ist die Verdunstung von einem unbelebten Körper, mehr oder weniger, und die Transpiration, so wie wir transpirieren oder die Pflanzen eben transpirieren.
Aber was ist denn ein unbelebter Körper? Weil Boden ist ja ein belebter Körper.
Vielleicht ist das nicht ganz korrekt gesagt. Also ich sage mal, natürlich ist der Boden belebt, ein guter Boden ist belebt, von der unbewachsenen Oberfläche.
Okay, unbewachsen, also einfach ist das so korrekt, pure Erde ist evaporiert dann.
Genau.
Und transpiriert nicht.
Ja, oder eine Wasseroberfläche von einem See zum Beispiel. Mhm. So redet man auch von der Evaporation.
Aha, okay.
Also von der Transpiration hat es eigentlich mehr mit
Mit
Lebewesen zu tun.
Mensch.
Ob wir Tiere, Menschen.
Fische? Können Fische transpirieren? Nein.
Glaube ich nicht.
Aber. Das war eine gute Frage. Aber weil du gerade von Seen gesprochen hast, müssen wir jemanden anderen fragen. Ich glaube nicht, dass Fische transpirieren, aber ich finde es spannend, dass es einen Unterschied gibt, also dass Evaporation ein Begriff ist, den ich heute zum ersten Mal höre. Bin ich dir dankbar, wie wieder was gelernt. Im Gegensatz zur Transpiration steht, die wir ja auch beherrschen, Gott sei Dank.
Also nur zu dem vorher, ich glaube, Hunde können ja auch nicht transpirieren oder die müssen
Kaninchen
oder Schweine,
auch
die müssen
nicht,
ja die
Kaninchen
Zunge
auch
rausstrecken.
Ja, genau.
Also,
nicht alle
Lebewesen.
So selbstverständlich ist es nicht.
Gibt es, glaube ich, keine dummen Fragen dazu.
Ja. Und diese Evaporation, ja, ist ein wichtiger Vorgang beim Boden oder eher einer, der uns Ressourcen nimmt?
Er ist aus unserer Sicht ein Prozess, den wir nicht so gerne haben.
Okay.
Wir reden da oft von der Wasserproduktivität, von der Wassernutzungseffizienz, wie gut wir das Wasser nutzen können, wie viel davon in die Pflanzenproduktion zum Beispiel direkt eingeht. Mhm. Da gibt es auch den Begriff von Wasserverlusten. Also von Wasserverlusten, wenn es evaporiert, wird es eigentlich
ist es eher ein Wasserverlust?
Kaum produktiv genutzt. Oder es kühlt vielleicht die Umgebung ab, was auch der Pflanze nutzen kann. Aber so wie die Pflanze das Wasser nutzt, sie verwendet sie auch eigentlich hauptsächlich zur Kühlung.
Mhm. Also das Wasser, das sie aufnimmt. Also auch wenn sie es durch den Boden aufnimmt, verwendet sie es zur Kühlung.
Genau, ja. Also es wird ja nur ganz wenig, 3-4% wirklich für den Stoffwechsel genutzt, mhm, oder Metabolismus, und das meiste transpiriert. Und davon transpiriert das meiste über die stomatale Transpiration.
Also so Umgebungsluftkühlung ist für Pflanzen nicht so wichtig wie für Tiere oder den Mensch, ne? Also weil zum Beispiel
für die eigene Kühlung ist es ganz, ganz fundamental. Ja, ja. Also sonst würden sie überhitzen und, mhm, und darunter leiden. Und es hat also mehrere Effekte, also zum Beispiel die Aufnahme vom Kohlendioxid. Das Kohlendioxid kann besser gelöst werden, wenn es kühler ist.
Mhm. Also einen kleinen positiven Nebeneffekt hat die Evaporation auch.
Indirekt. Aber natürlich der Effekt, der Kühlungseffekt ist natürlich viel größer, wenn er direkt über die Pflanze
direkt
geschieht,
über die
Transpiration. Und deswegen versuchen wir auch Maßnahmen zu setzen oder die Bodenbearbeitung, die Bewirtschaftung so zu gestalten, dass möglichst viel transpiriert und möglichst wenig evaporiert.
Und wenn die Pflanze gut transpiriert, mhm, und wenig evaporiert, bedeutet das ja für den Menschen auch bessere Sauerstoffversorgung, ne?
Ja, natürlich, ja. Die Transpiration geschieht ja im Zuge der Aufnahme des Kohlendioxid. Deswegen ist das ganz direkt damit
ganz
verbunden.
Ganz elementar.
Ja.
Schöne Begriffe. Ich merke das gleich, da möchte ich gern damit spielen, mit Evaporation und Transpiration. Das ist mein...
Ja.
Sofort wird meine Liebe zur Sprache geweckt. Warum beschäftigt ihr euch am Institut für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft so genau damit?
Weil es eben, wie gesagt, ein Prozess ist, wenn Wasser ein knappes Gut ist, wo wir sehr stark eingreifen können. Und wo wir sehr viel dazu beitragen können, dass die Pflanze genügend Wasser hat. Also wir schauen natürlich auch, dass der Boden so eine Qualität, eine Struktur hat, dass damit er möglichst viel aufnehmen kann. Aber für mich, ich denke, der wichtigste Prozess oder die wichtigste Region, die wir uns anschauen müssen, ist eben die Bodenoberfläche.
Mhm.
Wir schauen uns natürlich nicht nur landwirtschaftliche Agenten an. Wir haben die Abteilung für Landnutzung. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, das jetzt anfängt am Neusiedlersee.
Das interessiert mich auch sehr, ja.
Ja. Dort ist ja, also in den Medien ist das ganz aktuell.
Der Neusiedlersee hat ja große Probleme, wie wir alle wissen, was furchtbar ist, weil er ein großes Ökosystem, wichtiger Lebensraum für viele Tiere und natürlich auch für den Mensch.
Genau.
Kein uninteressantes Gewässer und kein unwichtiges.
Genau. Und wenn es da eben ein paar Jahre weniger Niederschlag gibt als normalerweise, weil dieser See ein ganz spezieller See ist, der halt hauptsächlich vom Niederschlag gespeist wird und, mhm, wo die Zubringer nur sehr wenig dazu beitragen.
Hat ja auch einen ganz schlammigen Boden, gell? Das ist auch sehr besonders beim Neusiedlersee, die Bodenkonsistenz.
Genau, die große Schlammschicht.
Kann ich sagen, weil ich habe dort einmal gedreht, entschuldige, ganz kurze Sidefact, ich habe dort einmal gedreht und musste ins Wasser springen und ich liebe Wasser normalerweise, aber der Neusiedlersee hat mir echt Angst gemacht, weil du sinkst sofort einen halben Meter in den Boden ein und das war echt irgendwie gruselig.
Ja. Ja. Aber es ist ganz interessant dort. Also trotzdem ist die Wasserqualität sehr hoch.
Sehr hoch,
aber
ja.
Aber es ist eigentlich ein gutes Gleichgewicht, mhm, dort, ja. Aber eben, den Niederschlag, da können wir jetzt nicht so viel aktiv beitragen.
Ja.
Deswegen schauen wir uns die Verdunstung an. Und es ist so, dass der Schilfgürtel eigentlich stetig wächst.
Mhm.
Und wir schauen uns jetzt an, wie viel der Schilfgürtel beiträgt zur Verdunstung vom See.
Weil das heißt, es ist was Positives, weil eigentlich habe ich mir gedacht, das ist schwierig, wenn der Schilfgürtel wächst ja dann irgendwann den ganzen See zu.
Also wenn der Wasserspiegel sinkt, dann kann es schon sein, dass er weiter wächst. Also der wächst dann, wenn der Wasserspiegel sinkt, wächst er in den See rein.
Mhm.
Wenn er steigt, wächst er in Richtung Land.
Aha,
also so
das wusste
ist
ich
das
auch nicht, schau. Okay.
Ja. Und die Verdunstung hängt natürlich sehr stark davon ab, wie groß die Pflanzen sind.
Mhm.
Und früher war es eben so, dass man den regelmäßig gemäht hat Und das ist, funktioniert am besten, wenn man auf der Eisplatte, auf der, ja, ich auch bis vor kurzem nicht, auf der Eisschicht fahrt im Winter. Mhm. Da ist das für die Pflanzen am verträglichsten und am kostengünstigsten. Und auch wenn man die Schilfqualität ist, glaube ich, am besten, wenn man es jetzt nutzen will fürs Dachdecken oder Dämmen oder was auch immer. Das funktioniert jetzt eben nicht mehr so gut. Im Winter gefriert es ja nicht mehr wirklich. Oder die Eisschicht ist nicht dick genug, dass man da drauf fahren kann.
Denk ich mir.
Also das ist ein Grund, warum dieser Schilfgürtel immer mehr wächst. Mhm. Und es liegt nahe, dass das dazu beiträgt, dass mehr verdunstet. Also nicht, also natürlich
der das Hauptpunkt Wasser schneller ist, verdunstet, ja klar.
Genau, und dass er deswegen absinkt. Und wir hängen ja auch sehr stark davon ab, oder die Umgebung vor allem, dass da ein relativ stabiler Wasserspiegel ist.
Wird da nicht auch Wasser zugeführt jetzt? Oder war das voriges Jahr oder vor 2 Jahren, wo der Neusiedlersee so bedroht war, da haben Sie doch Wasser reingeleitet. Ist das eine stetige Wasserzuführung?
Ich glaube, es ist geplant. Es gab ein Agreement zwischen den Bundesländern und dem Bund. Es ist geplant. Da ist natürlich immer die Frage, da kommt es auf den Chemismus des Wassers an. Der hat natürlich, der Neusiedlersee, als nicht geschlossenes System, aber eher abgegrenztes System, hat seinen eigenen Chemismus. Mhm. Und wenn man da jetzt Donauwasser zum Beispiel ableitet.
Chemismus bedeutet eine besondere Zusammensetzung des Wassers.
Genau, der Mineralstoffgehalt,
Geschichte des pH-Werts. Ja.
Genau. Und wenn da gibt es dieses Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht, also beim Trinkwasser passt man da vor allem auf. Also wenn man da falsche Wässer miteinander mischt zum Beispiel und darauf nicht gut genug aufpasst, dann gibt es Ausfällungen und so weiter.
Ja, denke ich mir. Das ist ja auch für die Tiere, die drinnen leben, wenn sie plötzlich ein anderes Wasser reinmischt, kommen ja auch andere Mikroorganismen mit rein, nehme ich an.
Ganz genau, ja.
Und die verändern ja auch sofort das Ökosystem. Also
genau, das ist ein sehr sensibles Thema, deswegen überlegt man sich da immer
sehr genau, wie man vorgeht.
Ja, ja. Also ist ja in der Lobau das Gleiche. Mhm. Ist es mir mehr wert, dass ich den Wasserspiegel halbwegs stabil halte? Ich meine, wir als Menschen wünschen uns natürlich Stabilität. Wir hängen wirtschaftlich davon ab. Ja. Wir wollen jedes Jahr schwimmen können. Bei der Pflanzenwelt und Tierwelt, glaube ich, gibt es da immer Gewinner und Verlierer. Wenn es Schwankungen sind, dann natürliche Prozesse.
Dann passen sich die einen an und die anderen können nicht mehr weiter.
Ja, ja, genau.
Lieber Gunther, mit den steigenden Temperaturen wird ja die Thematik Verdunstung immer relevanter. Ich denke da an das Thema natürlich Klimawandel, aber auch die Bodenversiegelung. Wie geht ihr damit um oder was sind da eure Ansätze?
Dieses Thema Verdunstung wird sicher immer dringlicher, immer wichtiger mit den steigenden Temperaturen. Es ist so, dass in den letzten Jahrzehnten die potenzielle Verdunstung um 10-20% gestiegen ist in Österreich.
So viel?
Ja, weil ob jetzt Wasser verdunstet, hängt sehr stark von den meteorologischen Bedingungen ab. Mhm. Es gibt ein ganz interessantes Zitat vom Herrn Monteith, der hat eine sehr wichtige Formel für uns entwickelt, mit Penman-Monteith-Formel, wie man die potenzielle Verdunstung berechnen kann. Und der hat ihm gesagt, die Verdunstung kann man sich vorstellen wie eine finanzielle Transaktion, also wie einen Kauf. Mhm. Eine wassernasse Oberfläche, die gibt Wasser ab und kriegt dafür im Austausch Wärme, Heat. Und es ist egal, in was für einer Währung das bezahlt wird, ob es jetzt Strahlungsenergie ist oder Wärmeenergie, viel über Wärmestrom oder Bodenwärmestrom. Er hat das in Kalorie ausgedrückt, also auch chemische Energie. Der Klimawandel, der führt zu höheren Temperaturen und dementsprechend steigt eben auch die potenzielle Verdunstung. Was jetzt wirklich verdunstet, also das ist die potenzielle Verdunstung, was die Energie, die vorhanden wäre, was verdunsten könnte. Was wirklich verdunstet, hängt ja davon ab, wie viel verfügbar ist.
Ja.
Und das betrifft uns natürlich auch im direkten Leben, wenn das Thema Versiegelung jetzt auch aufkommt. Und ein großes Problem in Österreich darstellt, dass das immer steigt. Die Verdunstung ist immer ein thermodynamischer Prozess. Also es betrifft auch den Wärmehaushalt. Und wenn wir eine versiegelte Fläche haben, dort gibt es eben keine Transpiration. Beziehungsweise Evaporation ist gleich vorbei. Ja, also die Pfützen, die sie bilden, sind gleich weg.
Ja.
Und dadurch wird keine Verdunstungsenthalpie frei, also keine Verdunstungswärme wird der Umgebung entzogen. Und natürlich diese Gegenden, die heizen sich auf. Und ja, also man kann da ein bisschen was machen mit Sprühnebel duschen, aber das ist mehr Kosmetik.
Mehr, ja.
Ja, vielleicht gerade wenn man durchgeht, angenehm.
Ja.
Aber natürlich diese steigende Versiegelung, das hat ja auch mein Kollege Thomas Weninger beschrieben mit diesem 10. Bundesland.
Ja.
Wir haben damals, früher nach dem Krieg, gab es eben andere Problematiken, die Pflanzenproduktion, die Lebensmittelproduktion und Sicherheit zu steigern und eben Flächen zu entwässern. Und die Fläche, die wir eigentlich neu geschaffen haben, dieses 10. Bundesland, ich glaube, das hat er auch gesagt, das ist mittlerweile versiegelt. Also diese Feuchträume, die wir eigentlich bräuchten, weil diese Nassflächen auch den Kohlenstoff besser speichern als Trockengebiete, die gibt es eben nicht mehr. Und noch dazu sind die jetzt versiegelt, also noch schlimmer.
Ich verstehe eigentlich gar nicht, warum das noch immer nicht angekommen ist, dass Bodenversiegelung das Schlechteste ist, was man tun kann.
Ja.
Ich verstehe auch nicht, warum es so viele Parkplätze gibt, wo kein einziger Baum gepflanzt ist.
Ja.
Diese Arbeit, die das bedeutet, würde sich, glaube ich, auszahlen. Und wenn es nur ist, dass sie die Leute freuen, dass das Auto nicht so heiß wird, wenn man sie wieder einsetzt.
Ja.
Was haben wir heute gelernt? Wir müssen die Böden ernst nehmen. Böden schwitzen nicht, Fische wahrscheinlich auch nicht. Aber da sind wir uns nicht ganz sicher. Was wir aber gelernt haben, ist, dass es wichtig ist, einen durchlässigen und aufnahmefähigen Boden zu haben. Je mehr Boden wir haben, der aufnahmefähig ist, desto weniger evaporiert das Wasser, desto mehr transpiriert es. Das ist wiederum gut für die Pflanzen, weil sie sich kühlen können und gut versorgt sind, gut trinken können, so wie wir. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich für deinen Besuch hier bedanken. Ich hoffe, du hast es hier genossen. Es war ein tolles Gespräch mit dir. Und ich kann Ihnen nur sagen, liebe ZuhörerInnen, Sie können uns auf Apple Podcast oder Spotify abonnieren. One Water, Wasser ist Leben. Oder folgen Sie uns auf www.ecoplus.at. Danke fürs Zuhören.